Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Ja, hallo und willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem es, wie ihr wisst, alle zwei Wochen um Politik, aber vor allem auch um Musik geht. Es geht um die großen und kleinen Fragen der Politik, aber es geht vor allem auch um den Musikgeschmack meiner Gäste. Und ihr seid vielleicht ein bisschen verwundert, weil sonst geht's hier manchmal mit Punk oder eher lauter Musik los. Heute war's ganz instrumental. Das ist kein Zufall, denn ich begrüße heute die Hanke Brothers, zumindest zwei von ihnen, David und Lukas Hanke. Herzlich willkommen euch beiden. Wie kommen wir auf die Hanke Brothers? Das ist ganz einfach. In unserer Folge mit Verena Bentele, der Präsidentin des VDK, habe ich natürlich auch tiefer nachgebohrt und gefragt, was sie so hört, wenn sie sich unbeobachtet fühlt. Und sie hat von ihrem Musikgeschmack von Punk und Independent-Musik erzählt. Und plötzlich hat sie dann gesagt, aber ich finde auch ganz genial das, was die Hanke Brothers machen. Und dann haben wir hier bei uns in der Fraktion gesagt, hey, geil. Die Jungs, die müssen wir mal einladen, vor allem, weil die ja hier aus Baden-Württemberg sind. Und ich freue mich total, dass zwei von Ihnen, David und Lukas, heute für dieses Sommer-Special, wir machen heute ja eine kurze Version, eine Special-Folge, dabei haben. Und ich freue mich zunächst mal, dass ihr da seid. Sag doch mal kurz, lieber David, lieber Lukas, was ist das Besondere an den Hanke Brothers? Weil wenn vier Brüder zusammen Musik machen, ich habe ja auch zwei Geschwister, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass man durchaus mal unterschiedlicher Meinung ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, als Brüder so ein Projekt wie die Hanke Brothers zu starten?
Ja, erstmal machen wir schon seit Kindheit an gemeinsam Musik. Unsere Eltern sind auch beide Berufsmusiker. Und da war Musik immer allgegenwärtig. Und dann fingen die ersten an zu studieren. Und dann hat einer noch in Stuttgart im Ebelur die Schule besucht. Dann hat der Jüngste irgendwann gesagt, hey Leute, ich bin doch kein Einzelkind, wo seid ihr denn alle? Und dann haben wir gesagt, naja, ist doch eigentlich voll cool, wenn wir gemeinsam spielen, sind die Fahrtkosten gezahlt. Mhm. Und so ging es eigentlich los. Das war dann noch gespickt mit einer gemeinsamen Familien-CD-Aufnahme, wo wir einfach gemerkt haben, es funkt richtig gut zusammen und funktioniert. Und ja, mittlerweile sind wir seit 7 Jahren dabei und es macht total viel Spaß und geht immer weiter.
Das ist, glaube ich, eine durchaus nachvollziehbare Geschichte. Du hast die Wurzeln von euch angesprochen, dass Musik eigentlich immer da war. Ich weiß, dass euer Vater Matthias Hanke Kirchenmusikdirektor in Sindelfingen war oder noch ist. Eure Mutter Theresia professionelle Geigerin. Jetzt frage ich mal ganz provokant, gab es eigentlich eine Möglichkeit, dass ihr nichts mit Musik machen würdet irgendwann mal?
Gute Frage. Nee, doch, tatsächlich. Das ist vielleicht auch das Geheimnis dahinter, dass wir nie mussten. Es hat sich dann so ergeben und wir hatten viele Anlässe, wo wir auch musiziert haben, das schon. Aber es war nicht der Zwang dahinter, dass wir jetzt müssen wir auch.
Und ich glaube, das merkt man auch, weil jetzt habe ich selber 4 Kinder und die haben auch alle ein Instrument gespielt und das wissen ja auch die meisten. Die haben irgendwann mal die Waldorfschule besucht und da ist ja Musik und ich sage musisch, ästhetisch ist ganz besonders wichtig. Wenn man die Kinder versucht zu zwingen, irgendwas zu tun, dann machen sie es nicht mit Freude und dann funktioniert es auch nicht lange. Du merkst es, das geht dann auch in Wellen, die haben nicht immer gleich Lust, aber wenn sie dann mal selber wieder ans Instrument langen, ich glaube, das ist das beste Zeichen dafür, dass sie richtig Lust haben, dass sie eine eigene Motivation haben.
Und das ist ja bei uns auch das Thema. Genau. Sonst würden wir uns nie diese Instrumente aussuchen. Ich meine, wir haben Blockflöte, wir haben Tuba, wir haben Bratsche, wir haben, gut, Klavier ist jetzt relativ Mainstream. Das hat sich, also so auch unsere Ensemble-Kombination gab es davor nicht. Ja. Das heißt, wir hatten keine Literatur und dann hat sich das ergeben.
Das heißt, ihr experimentiert auch, weil ich habe euch mal zum Beispiel live gesehen in Bad Boll in der Evangelischen Akademie und was ganz besonders, ja, ich finde schon beeindruckend, atemberaubend ist, wie ihr zwischen den Instrumenten hin und her springt. Ja? Habt ihr Schwerpunkte, dass ihr sagt, der eine ist eher der, der für die Blasinstrumente, für die Holzblasinstrumente unterwegs ist, der andere ist eher der Streicher? Oder ist es bei euch wirklich je nach Stück ganz unterschiedlich? Wie macht ihr das, dass ihr neue Lieder findet, die zu euch passen, dass ihr vielleicht auch neue Lieder komponiert, die auch wieder zu eurem Ensemble, zu eurer Vielfalt in eurem Ensemble passen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr zusammenkommt im Probenraum? Fangt ihr dann einfach an? Einer sagt, ich habe eine Idee, und dann wird dran gebastelt, oder wie läuft das?
Ganz unterschiedlich. Wir haben einen Komponisten unter uns, vier Brüdern, das ist der Jonathan am Klavier. Der war auch so der Erste, der die ersten Stücke eben für uns geschrieben hat. Gleichzeitig haben wir irgendwelche Komponisten auf Instagram kennengelernt, also Musikvideos gesehen, wo wir uns dann dachten, boah, das klingt so cool, von dem wollen wir doch auch was haben. Prinzipiell haben wir einfach festgestellt, eben für uns gibt's ja kein Repertoire von Beethoven und Bach. Wie könnte denn neue Klassik heute klingen? Und dieses ganze Thema um New Classical Music ist so eigentlich jetzt zu unserem Kern geworden, weil wir sind umgeben mit so viel Musik wie noch nie, und all diese Musik fließt eigentlich in unser Tun ein. Das sind Inspirationen, und das ist irgendwie auch Ausdruck dieser Zeit. Also die Klassik oder die Musik generell sollte die Vielfalt repräsentieren.
Unbedingt. Und für mich ist immer die Frage, wie man ja auch gerade klassische Musik, also ich sag mal, das, was ihr macht, ist ja wirklich etwas, was auch ohne Technik auskäme. Also ich sag mal, die großen Bands haben alle irgendwann angefangen, Unplugged-Alben rauszubringen, weil doch offensichtlich der Wunsch bestand, das wieder zu reduzieren auf das Instrument selbst, auf seine Sprache, auf seinen Klang. Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit eurer Art von Musik tatsächlich Menschen neugierig macht? Weil ich stelle es ja fest, wenn ich drin sitze im Publikum, wie die Leute auf einmal anfangen, mit den Füßen zu wippen, mitzuschnippen, ja. Und das ist ja bei der Art von Musik, reiner Instrumentalmusik, vielleicht gar nicht so leicht, weil sie geht vielleicht weniger leicht ins Ohr, als wenn ich ein Refrain singe, der dann immer wiederkehrend ist. Wie stellt ihr das fest, was die Emotionen eurer Zuhörerinnen und Zuhörer angeht? Wie kriegt ihr die am besten?
Also es ist unser Anliegen auch, dass wir die Menschen erreichen wollen, dass wir Musik machen für die Menschen und auch berühren wollen. Und das ist genau das Thema, dass wir nicht mehr in der Schublade E- und U-Musik reden wollen, weil es gibt genauso die Popmusik, die auch wirklich ernsten Charakter haben kann. Es gibt die Klassik, die aber total unterhaltsam ist. Und das ist das, was der David gerade gemeint hat. Wir haben so viel Musik um uns herum und deswegen müssen auch neue Wege gegangen werden, und die speisen sich aus allen Einflüssen, die derzeit vorliegen. Ja. Und das ist in den Konzerten bei uns zu hören und zu spüren. Ja. Wir haben die Spielfreude, wir haben aber auch eine riesengroße Vielfalt an verschiedenen Musikstilen und Kompositionen, die aber alle natürlich mit unseren klassischen Instrumenten gespielt wurden und sind und diesen Charme von New Classical Music ausmachen.
Gut, und das ist sowas, ich meine, jetzt bin ich ja durchaus auch jemand, der politisch unterwegs ist. Und der Podcast heißt ja auch Soundcheck Politik. Lukas dreht gleich das Mikro weiter. nein, weil du hast, oder ich habe gerade beide was angesprochen. Dieses Thema, wir sind so von Musik umgeben. Du hast den Begriff der Vielfalt benutzt. Es sind ja unglaublich viele Einflüsse. Und dadurch, dass Menschen heute ja nahezu unbegrenzt A an Informationen, aber B überhaupt an Eindrücke kommen, die ja über verschiedene Kanäle, vor allem auch die digitalen Kanäle, ja quasi keine Grenzen mehr kennen. Das Thema Vielfalt ist ein Thema, und das Thema Freude tauchte gerade auf. So, und jetzt bin ich einer, der im Land unterwegs ist und gerade jetzt merkt, dass es ganz viele Menschen gibt, die so eher so ein bisschen verängstigt wirken. Menschen, die natürlich sich von einem Krieg, der vor unserer Haustüre stattfindet, irgendwo ein Stück weit auch verängstigt zeigen. Die Corona-Pandemie steckt vielen noch in den Knochen, was ihre Folgen angeht. Man merkt, dass diese Welt da draußen auch gerade in wirtschaftlicher Hinsicht sich verändert. Thema Arbeitsplätze, Sicherheit. Sicherheit geht verloren so ein bisschen. Und da frage ich mich dann immer, wie können wir Menschen vielleicht wieder doch mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mit welchen Möglichkeiten können wir Menschen eine Hoffnung auf eine gute Zukunft geben? Da muss man natürlich politische Konzepte haben, dass die Leute sagen, hey, ja, so können es gehen. Aber ich denke auch, gerade in der Gesellschaft, wo es um soziales Zusammensein geht, geht es ja auch um so verbindende Elemente. Und da kann Kunst und ganz speziell Musik, die ich für eine relativ niederschwellige Kunstform halte, wo viele Leute sagen, hey, das spricht mich an, weil es gar nicht so sehr vielleicht über die Ratio geht, sondern weil es die Emotion anspricht. Wie seht ihr da so ein bisschen die Rolle von Musik in einer Zeit wie der heutigen, wo es eben auch viele Menschen gibt, die vielleicht eher Kummer haben, eher Zweifel haben? Wie habt ihr da den Eindruck, was könnt ihr bei Menschen erreichen?
Also Musik ist ja da wirklich magisch unterwegs. Über alle Barrieren hinweg kann es einfach die Menschen berühren, kann zu den Menschen durchdringen. Das haben wir auch in unseren Schulprojekten gemerkt, ganz egal, wie mancher Sprachförderungshintergrund auch war. Da machen wir einen Workshop mit den Kids und alle sind voll am Start. Und wir Musikerinnen und Musiker haben auf der Bühne prinzipiell einfach eine ganz besondere Situation, dass ganz viele Menschen uns zuhören. Ja. Sie sind offen, sie sind neugierig, lassen so gesehen ganz viel zu. Musik, wenn man sich öffnet, macht eigentlich ja auch verletzlich. Mhm. Und dann kommen ganz viele Emotionen oft zum Vorschein und das ist für uns etwas ganz Besonderes und Wertvolles und schätzen wir total.
Und den Lukas habe ich getriggert, weil ich habe gesehen, er wollte jetzt gerade unbedingt was dazu sagen. Das freut mich total, weil das, was du gerade ansprichst, dass in so einer Situation, wo es um Musik geht, diese klassischen Barrieren zwischen Menschen, die ja bestehen aufgrund zum Beispiel der Sprache und gerade bei Kindern merkt man das, glaube ich, ganz besonders, einfach keine Rolle mehr spielen. Es geht ja im Sport so ähnlich, ja. Wenn man zusammen Sport macht, dann ist es erstmal egal, wie gut einer Deutsch kann oder wie gut einer rechnen kann. Man macht zusammen Sport und hat Spaß zusammen. Deswegen die Frage, was kann Musik auch an Positiven bewirken, um, ich sage jetzt mal, eine Gesellschaft auch wieder zusammenrücken zu lassen?
Miteinander Musik machen, miteinander reden ist allgemein ja auch ein Thema, aber das spüren wir bei jedem, da hat es schon gesagt, bei den Workshops, bei den ganzen Singprojekten, bei den Mitmachprojekten, wenn wir zusammen musizieren, da entstehen ganz arg tolle Sachen. Zusätzlich war noch der Aspekt auch die Komposition. Wir verarbeiten natürlich auch die Zeit in unseren Werken. Ja. Und das Stück, was wir gerade gehört haben vom Jonathan, Express Yourself, was eine Aktion mit dem Stuttgarter Staatsballett war, wo wir in der Corona-Zeit die Menschen das Stück geschrieben haben und aufgerufen haben, sich dazu zu bewegen und Videos einzuschicken, und daraus eine große Community-Aktion gemacht haben. Mhm. Das verarbeitet in der Komposition und auch in unserem Spiel die Zeit, die Situation, diese Zweifel, die Hoffnungslosigkeit, dann aber auch wieder die Hoffnung, die man weckt, dann auch das Anpacken und den Ausdruck dahinter. Und das hat man bei den Menschen gespürt, das hat man bei uns gespürt. Und das merkt man in Konzerten, dass wir da unterschiedlich Dinge musikalisch verarbeiten können und dann weiterbringen können auf neue Wege.
Cool. Also gerade weil das Thema Kinder mich als ehemaligen Kultusminister natürlich wahnsinnig umtreibt, ja, weil ich sage mal, ich stelle mal so eine ketzerische Frage. Jedes Kind geht am ersten Schultag mit seiner Schultüte mit einem breiten Grinsen und Strahlen in diese Schule rein. Und ich habe mich dann immer gefragt, ab welchem Moment haben die dann keinen Bock mehr auf Schule? Also jedenfalls, es passiert ja, dass Kinder dann irgendwann sagen, muss ich da schon wieder hin? So. Und ich stelle mir Schule so vor, dass die da richtig Lust haben hinzugehen, weil das, was sie dort kriegen an, jetzt sage ich einfach mal Nahrung, geistiger Nahrung, weil das was ist, was sie nicht nur rational anspricht, sondern auch emotional anspricht. Schule als sozialer Raum. Und ich glaube, wir sind ja auf dem Weg, auch als Gesellschaft, dass wir wissen das, dass wir auch mehr in Ganztagsstrukturen gehen. Und ich sage mal, in einem Ganztag kannst du nicht doppelt so viel Mathe und doppelt so viel Deutschunterricht geben. Vielleicht manche, die Unterstützung brauchen oder Nachhilfe, alles okay. Aber da ist so viel Raum, den wir für Sinnvolles, nämlich für ganzheitliche Bildung nutzen könnten. Und da geht es um Bewegungsangebote. Kinder machen viel zu wenig Sport in unseren Zeiten. Aber ich finde gerade Leute wie ihr, die dieses Feuer in sich spüren, die müssen in die Schulen rein. Die müssen von mir aus auch schon in die Kita rein, um die Kinder sozusagen da abzuholen. Ich war dieser Tage in einem Gespräch mit den Musikschulen. Und das große Problem, wir haben die Demografie, die Zahl der Bewerber geht zurück, auch in den Musikhochschulen.
wie haben die in Zukunft noch die Situation, wenn es um Musiklehrerinnen und Musiklehrer geht? Und das wäre schade, wenn das verloren ginge. Und deswegen finde ich Leute wie euch so wichtig, um bei Kindern, Jugendlichen, aber bei überhaupt bei allen Menschen so diese Begeisterung auch wieder für Musik zu wecken. Wo seht ihr da, ich sage jetzt mal gerade im Kontext der Bildung, eine Rolle für euch, wo ihr auch das, was ihr an Ausbildung genießen konntet, aber auch an positiver Emotion, um das weiterzugeben?
Nein, das ist eigentlich so etwas, wo wir gemerkt haben, da brennen wir wirklich für und für gerade dieses Engagement als Klassik- und Kulturbotschafter wurden wir jetzt auch mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. Das ist ja an sich der größte deutsche Musikpreis und wir freuen uns riesig darüber, weil er genau so einen Fokus darauf legt, ein Licht drauf, ein Spotlight drauf lenkt. Und wir hatten jetzt ganz viele Schulprojekte mit Lernen mit Rückenwind auch. Und wir haben einfach gemerkt, jedes Mal, wenn wir in die Schulen kamen, die haben sich riesig drauf gefreut. Die Kids waren hammermäßig am Start, gingen dann singend aus unseren Workshops raus. Es hat plötzlich etwas Verbindendes gehabt, wenn wir für die wirklich gesamte Schule, alle Schulklassen in unseren Kursen hatten. Die haben dann plötzlich über 1. bis 9. Klasse hinweg gemeinsam gesungen, gemeinsam nochmal überlegt, wie ging dieses Lied, haben die Body Percussions gemacht. Und ja, also letztendlich, wir merken jedes Mal wieder aufs Neue, Da muss man in die Schulen gehen. Kultur, Musik muss sehr gefördert werden in den Grundschulen, aber auch darüber hinaus. Und wir wundern uns natürlich immer wieder, dass dann gewisse Fördermittel gekürzt werden, gerade in diesen Bereichen. Und wir jetzt auch mit unserem gemeinnützigen Verein und anderen Stiftungen da aktiv werden müssen, damit eigentlich wieder solche Musikprojekte in den Schulen ermöglicht werden können.
Loris. Das ist auch immer wieder faszinierend oder erschreckend festzustellen, wie wenig Vorkenntnisse da sind. Und das können wir ganzheitlich sagen, eigentlich in jeder Schule, in der wir bisher waren. Sowohl bei den Instrumenten als auch von den Liedern ist nichts mehr in dem Sinne von klassischem Liedgut zu erwarten. Das haben wir schon vor ein paar Jahren festgestellt. Die Lehrkräfte sind selber, die saugen das mehrheitlich förmlich auf, was wir dort anbieten, wünschen sich dann Unterrichtsmaterial von uns, wünschen sich, dass wir an der Schule bleiben. Das ist einfach so traumhaft, wunderbar, könnt ihr das nicht jede Woche machen? Die Kinder wollen, dass wir da bleiben. Ja. Denken uns, eigentlich, also es ist ja erschreckend.
So, eigentlich bräuchte es das ja an jeder Schule. Ja, ist so. Und wir wissen, Thema Musiklehrer, ich habe es gerade angesprochen, wird nicht einfacher werden in Zukunft. Aber ich glaube tatsächlich, wenn das verloren ginge, diese Art von Kulturgut, weil sie einfach auch eine ganz positive Emotionalität reinbringt, dann wäre das ein Riesenschaden. Übrigens, man muss ja manchmal auch ein bisschen zurückblättern, es gab irgendwann das Fach Musik an der Grundschule nicht mehr. Das wurde in einen Fächerverbund eingebunden und dann haben mir ganz viele gesagt, das fällt eigentlich unter den Tisch. Dann kam ein Kultusminister, der hieß Stoch, der hat es im Bildungsplan dann wieder als eigenständiges Fach. Also ich will nur sagen, von sowas kommt sowas. Ja, also zumindest, dass du es wieder als Fach hast. Und gerade der Ganztag oder diese Möglichkeiten, die man dann hat, über den Tag vielleicht auch solche Projekte zu starten. Ich glaube, jeder von uns weiß, solange er in die Schule ging, die Stunden, in denen man aus einem Schulbuch oder von der Tafel irgendwie versucht hat, was zu lernen, die hat man dann eher wieder vergessen. Aber die Tage, an denen man ein Projekt besucht hat, sei es außerhalb der Schule oder Leute in die Schule kamen, die was Interessantes reingebracht haben, das sind doch die Dinge, die man teilweise noch Jahre später weiß und an die man sich erinnert. Ich wollte noch mal auf einen anderen Aspekt raus, nämlich gerade die Frage auch der Vielfalt. Wir wissen, dass unser Land natürlich eines ist, in dem schon lange, lange Menschen auch zu uns kommen und die bringen ihre Kultur mit. Beim Essen ist es, glaube ich, jedem offensichtlich, aber auch bei der Musik ist es ja so. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, da gibt's aber mehr so Berührungsängste. Manchmal ist es so, dass dann die eine ethnische Gruppe eher ihre Kultur pflegt. Es gibt aber ja auch so Fusion-Projekte, wo man Dinge zusammenführt. Und ich finde sowas dann sehr oft auch sehr spannend. Haben wir ja teilweise auch in der Popmusik oder Ähnliches. Wenn zum Beispiel eine Band von Aborigines aus Australien oder Neuseeland dann auf einmal moderne Popmusik macht und diese Elemente mit rübernimmt. Ich finde das immer hochgradig spannend. Wie seht ihr gerade euren Ansatz der Klassik, gerade auch im Kontext von anderen kulturellen Einflüssen, ethnischer Musik, die da reinkommt? Spielt es bei euch auch eine Rolle in eurer Arbeit? Ist es auch was, was euch neugierig macht? Musiziert ihr auch mit Leuten, die vielleicht mit Instrumenten spielen, die ihr ausgerechnet vielleicht mal nicht könnt? Wie ist denn das?
Also prinzipiell sind wir total neugierig und aufgeschlossen. Und jetzt neulich war ja hier das Festival der Kulturen in der Stadt. Und es war total schön, dieses Miteinander zu erleben und eben auch, wie alle die Akteure selber gesagt haben, wir sind Deutsch, wir sind die andere Nationalität. Warum muss man immer so eine Fusion sein? Ne? Also ich glaube, wenn man mittendrin steckt, ist alles ganz natürlich. Und so sehen wir das auch, wenn uns irgendwelche Musikstile zufliegen, andere Kulturen, wir das spannend finden, dann fließt es garantiert mit in die Musik ein. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und letztendlich, wir sind ein Gegner von diesen Spaltungen und Trennungen. Ja. Und für uns hat es immer viel Kraft, wenn es einfach in diesem Gemeinsamen und Miteinander
genau. ist. Also dieses in Schubladen packen wollen. Du hast vorhin das Thema E- und U-Musik. Wer braucht die Schublade eigentlich? Entweder es spricht mich an, was da musikalisch kommt, oder eben nicht. Und ich glaube, viele Künstler, die brauchen diese Schubladen nicht oder sie lehnen sie sogar ab, weil sie sagen, warum soll ich mich da einer Schublade anpassen? Das sind ja manchmal dann die Zwänge, die kommen, wenn es um kommerzielle Verwertung geht. So nach dem Motto, ich muss jetzt wieder liefern, weil in der Schublade mein Erfolg liegt. Aber ich glaube, tatsächlich die Künstler, die ihre Arbeit ernst nehmen, die sagen, hey, die Schublade ist zunächst mal für mich keine relevante Größe, sondern ich will meine Musik machen und ich will das ausdrücken, was ich möchte, was ich sagen will. Und deswegen finde ich das so spannend. Was ist bei euch jetzt so auf der Agenda der nächsten Monate, vielleicht Jahre, ich weiß ja nicht, wie weit ihr vorausblickt, was sind so eure Projekte, die ihr euch vorgenommen habt für die nächste Zeit?
Wir sind jetzt gerade ganz intensiv dabei, unser New Classical Music Festival aufzubauen. Und im Oktober findet auch die Premiere statt in Sindelfingen und Böblingen.
Sag ruhig einen Termin, wir dürfen hier auch Werbung machen.
Also am 11. Oktober in der Stadthalle Sindelfingen, aber auf die zwei Wochenenden danach wird es einiges geboten geben. Und da freuen wir uns riesig schon drauf. Parallel sind wir gerade im Finishing unserer nächsten CD. Also da wird man auch Neues von uns hören.
Wie viele CDs habt ihr denn schon?
Derzeit ist eine noch draußen, aber zwei sind in petto. Okay. Und ja, wir freuen uns, wenn das jetzt auch in alles rauskommt.
Mhm. Wir haben noch eine Familien-CD, eine Kinderlieder-CD, aber wirklich reine Hunger Brothers-CDs. Da kommen jetzt einige. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das ist auch ein paar schöne Videos. Wir haben jetzt unsere Education-Video-Serie schon auf YouTube angefangen. Da kommen jetzt demnächst auch die weiteren Videos, wo alle Instrumente erklärt werden, die Instrumentenfamilien. Das ist immer ein bisschen immer Sendung mit der Maus der Hungry Brothers.
Ja, aber wir sind wieder bei den Kindern. Wir sind wieder da, wo es eigentlich anfangen muss. Weil wenn man, glaube ich, Kinder, Jugendliche relativ früh anspricht mit einem Thema und vor allem emotional anspricht, dann funktioniert das. Das merkt man ja in Familien. Ein Beispiel wärt ihr selbst, wo das einfach früh einfach ganz natürlich dazugehört. Ich meine, wir wissen heute, dass dort, wo vorgelesen wird, wo gesungen wird, dass die Kinder das als etwas, was zu ihnen gehört, akzeptieren und dann ganz oft auch weitertragen und sogar für ihre eigenen Kinder dann verwenden. Und das sind so die Dinge, wo ich denke, mit Kanälen wie YouTube, aber auch einer Kinderlieder-CD. Das klingt ja jetzt zunächst mal profan, aber das ist so unglaublich wichtig, weil ich glaube, viele Menschen brauchen auch diese Unterstützung, dass sie sich wieder trauen, mit ihren Kindern vielleicht zu singen. Ich weiß immer, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, was weiß ich, Irland als Beispiel. Ja? Ich bin ein ganz großer Irland-Fan. Du kommst in den Pub, du wirst es selten erleben, dass du länger als eine Viertelstunde keine Musik hast. Und im Zweifel ist es keine aus der Konserve, sondern irgendeiner packt die Tin Whistle aus, der nächste packt seine Fiddle aus und dann wird gesungen und musiziert. Und um ehrlich zu sein, jeder von uns, auch die Touris, die da hingehen, findet das so unglaublich toll. Und ich denke mir das manchmal bei uns, ich würde mir da manchmal so ein bisschen mehr dieser überschäumenden Lebensfreude, jetzt wissen wir alle, wir sind Schwaben und da ist man manchmal auch ein bisschen nach außen hin zumindest nicht so ganz ständig nur lächelnd. Aber ich finde sowas, Musik und Freude und vor allem auch Kontakt zu anderen Menschen, das gehört doch elementar zu unserem Leben dazu.
Total. Und wenn wir dann sehen, wenn die Kids angesteckt wurden, dann nehmen sie ihre Eltern mit ins Konzert. Gleichzeitig, also ganz egal, das muss einfach sich immer rumsprechen, wie toll es eigentlich ist, zu Live-Konzerten zu gehen, in so Performances, ganz egal welches Genre. Das macht etwas mit einem, das bewegt einen. Da kann man plötzlich wieder über etwas anderes reden, man kann drüber nachdenken. Und du hast vorhin einfach die Gesamtsituation der Welt angesprochen, wie viele auch negative Themen auf uns einprasseln. Letztendlich sind das Wege, Dinge zu verarbeiten, aber auch mit anderen Menschen in Austausch zu geraten. Und ich glaube, genau diesen Diskurs, diesen Austausch, den braucht unsere Gesellschaft.
Das ist ein unglaublich gutes Schlusswort. Ich danke euch zwei, lieber David, lieber Lukas, für den Besuch. Ich wünsche euch und allen, die noch vor sich haben, einen wunderschönen Urlaub und hoffentlich einen erholsamen Sommer, um Kraft zu schöpfen für das, was da kommt. Mein sich immer wiederholender Abschlusssatz von AC/DC lautet, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Deswegen wünsche ich euch von Herzen alles Gute. Ihr macht eine geile Musik und ihr seid für mich auch Botschafter der Freude und der Musik. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch bald mal wieder in einem Konzert sehe. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Dort findet ihr mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann schreibt mir doch bitte an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.